Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Künstliche Intelligenz kann nicht nur Probleme lösen, sondern sie schafft auch viele neue. Zum Beispiel durch manipulierte Videos, auch Deepfakes genannt. Wenn dabei pornografische Aufnahmen von anderen Personen erzeugt und verbreitet werden, ist das eine Form digitaler Gewalt. Doch solche Taten sind vom Strafrecht kaum erfasst. Diese Lücke will Bundesjustizministerin Hubig schließen. Anlass sind die Vorwürfe der Schauspielerin Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen.
Seit Jahren bereits geht sie gegen Deepfakes von ihr im Internet vor. Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandes. Vor einer Woche erzählt sie davon erneut in der WDR-Talkshow Kölner Treff. Sie berichtet von Sexchats mit diversen Männern, die dachten, sie sprechen mit ihr, ohne ihr Wissen.
Dann wurden Nacktfotos verschickt von mir, die so wirkten wie selber aufgenommen. Dann Videos, als hätte ich mich so heimlich beim Sex gefilmt. Und das alles in meinem Namen.
Moderatorin Rebecca Mier, selbst Gast im Kölner Treff, fragt sie daraufhin:
Hast du rausgefunden, wer das war? Ja?
Auf ihrem Instagram-Account wirft sie gestern ihrem Ex-Mann, Schauspieler Christian Ulmen, vor, dafür verantwortlich zu sein. Er habe ihr gegenüber zugegeben, Fake-Profile erstellt zu haben. Dem Spiegel gibt sie dazu ein ausführliches Interview. Fernandes, die auch für den NDR arbeitet, sagt heute in einem Interview für die Tagesthemen:
Ich habe das Gefühl, dass von vielen eben noch nicht so richtig begriffen wurde, dass digitale Gewalt reale Gewalt ist und dass Opfer da massiv drunter leiden, dass Opfer, nicht nur ich, auch andere, in intensive psychotherapeutische Behandlung müssen.
Wir haben auch Christian Ulmen um eine Stellungnahme gebeten. Seine Anwälte bezeichnen die Berichterstattung des Spiegel als rechtswidrig. Es würden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Deepfakes im Netz. Der Missbrauch und die Manipulation von bestehenden Bilddateien wird durch die KI-Revolution zum immer größeren Problem. Meistens sind Frauen betroffen. Fachanwälte sagen, bisher blieben Opfer digitaler Gewalt oft allein.
Gegenwärtig hat man nur sehr wenig Möglichkeiten. Man kann aus Verleumdung vorgehen, aus Beleidigung, also aus Ehrdelikten. Aber der bloße Umstand, dass jemand diese Bilder hergestellt hat, ist im Augenblick vom Strafrecht kaum umfasst.
Bundesjustizministerin Hubig will dagegen nun vorgehen.
Das können wir nicht weiter akzeptieren. Und deshalb werde ich jetzt einen Gesetzentwurf in der nächsten Woche vorlegen, der gerade pornografische Deepfakes künftig unter Strafe stellt. Und zwar schon das Herstellen und das Verbreiten. Das heißt, wir setzen sehr früh an, damit Frauen einfach sicher sein können.
Die Ministerin will Regelungslücken schließen für mehr Schutz vor Deepfakes im Internet.
Frank Bräutigam in Karlsruhe, wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist die gesetzliche Lücke bei solchen Deepfakes und falschen Accounts im Netz?
Also wenn man die Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch durchgeht, dann merkt man, viele passen auf die Vorwürfe im konkreten Fall nicht. Einige könnten hier passen, ja, aber eben nicht für alle Formen von KI-generierten Videos oder falschen Accounts. Vieles ist in der Fachwelt auch umstritten. Und genau deshalb entsteht für mich hier der Eindruck, dass es wichtig ist, schnell zu prüfen, ob die Paragraphen wirklich für solche neuen Phänomene der digitalen Welt geeignet sind oder nicht. Die Strafbarkeit ist auch nur eine von mehreren Baustellen. Für Betroffene ist auch sehr wichtig, dass sie die Bilder löschen lassen können und überhaupt an die Täter herankommen. Gerade wenn man Betreiber von Plattformen im Ausland sitzen, dann ist es oft schwierig, seine Rechte auch durchzusetzen. Es ist also insgesamt ein großes Thema, das viel menschliches Leid verursachen kann. Es ist aber kein Thema für einfache Lösungen.
Dankeschön, Frank Bräutigam. Mehr zum Thema, auch von Colleen Fernandes selbst, sehen Sie gleich in unserem Top-Thema bei Tagesschau 24, direkt im Anschluss an diese Sendung. Weitere Informationen gibt es natürlich auch bei tagesschau.de. Der EU-Gipfel zog sich bis weit nach Mitternacht, aber es ist nicht gelungen, den ungarischen Regierungschef Orbán umzustimmen. Er blockiert weiterhin einen Milliardenkredit für die Ukraine, obwohl er ihn im Dezember mit beschlossen hatte. Nun wartet die EU die Wahlen in Ungarn in gut 3 Wochen ab. Möglicherweise wird Orbán dann abgewählt.
Müde und empört über die Blockade des ungarischen Regierungschefs geht der Kanzler in der Nacht vor die Presse. Alle Versuche, Orbán zum Einlenken zu bewegen, sind gescheitert.
Es ist ein Akt grober Illoyalität in der Europäischen Union, den es noch einmal nach denen, die länger dabei sind als ich, in dieser Form bisher nicht gegeben hat. Und das wird nach meiner festen Überzeugung tiefe Spuren hinterlassen.
Orbán steht demonstrativ abseits, als die anderen Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten sprechen, der zugeschaltet ist. Und obwohl er sein Wort gegeben hatte, den Milliardenkredit für die Ukraine nicht zu blockieren, an dem Ungarn ohnehin nicht beteiligt ist, hält er sich nicht daran. Im Gegenteil, heute droht Orbán der EU sogar. Wir haben viele Karten auf der Hand. Es lohnt sich nicht, mit Ungarn einen Streit zu beginnen. Durch die Druzhba-Pipeline gelangt derzeit kein russisches Öl mehr nach Ungarn und in die Slowakei. Die Ukraine sagt, die Leitung sei zerstört. Orbán bestreitet das. Erst wenn wieder Öl fließt, will er die Gelder für die Ukraine freigeben. Die anderen Regierungschefs halten das für vorgeschoben. Zumal Kroatien einspringen will und Ungarn mit Öl beliefern könnte. Der Kredit bleibt blockiert, weil ein Regierungschef sein Wort nicht hält. Aber ich bleibe bei dem, was ich schon in Kiew versprochen hatte. Wir werden liefern, auf die eine oder andere Art. Wie das aber gelingen soll, verrät von der Leyen nicht. Und so hofft die europäische Familie insgeheim darauf, dass die Wahlen in Ungarn im April das Problem von alleine lösen. Und dies der letzte Gipfelstreit mit Viktor Orbán gewesen ist.
In der Ukraine setzt das Militär derzeit alles daran, die strategisch bedeutende Stadt Kramatorsk zu halten. Sie liegt im Osten des Landes, etwa 20 Kilometer von der Front entfernt. Russland versucht seit langem, sie zu erobern. Denn wenn Kramatorsk fällt, könnte die Ukraine das Flachland dahinter wohl nur schwer verteidigen.
Täglich fährt Serhii Munition und Nachschub zu den ukrainischen Stellungen an der Front. Eine lebensgefährliche Aufgabe wegen der vielen russischen Kampfdrohnen. Wir waren gerade unterwegs zur Stellung, als uns eine Drohne direkt getroffen hat. Wir konnten gerade noch aus dem Auto springen. Serhiis Einheit verteidigt die Frontstadt Kramatorsk, die größte im noch ukrainisch kontrollierten Teil des Donbass. Wir erreichen ein Versteck der Soldaten. Auch Serhii und die anderen haben natürlich mitbekommen, seit Wochen dominiert der Nahe Osten die internationalen Schlagzeilen. Fühlen Sie sich hier vergessen? Naja, der Gedanke schießt schon durch den Kopf in dieser Situation. Aber was daraus folgen wird, das weiß keiner. Im Versteck gibt es immer etwas zu tun. Reparieren, improvisieren, überleben von Tag zu Tag. Russland ziehe derzeit vor Kramatorsk viele Truppen zusammen, schildert Offizier Josip. Heißt auch, keine Zeit, sich hier den Kopf über Iran zu zerbrechen. Es gibt Anzeichen einer Frühjahrsoffensive. Wir wissen, dass der Feind hier eine Panzereinheit mit modernster Ausrüstung aufgefahren hat. Die russischen Angriffe gehen weiter, auch bei Kramatorsk.
Eigentlich hätten inzwischen auch weitere Verhandlungen stattfinden sollen zwischen Russland, der Ukraine und den USA. Diese Verhandlungen sind aber aufgeschoben worden, offenbar wegen der Eskalation im Nahen Osten. Und immer deutlicher wird, der Fokus der Zeit, vor allen Dingen der USA, liegt nicht auf dem Angriffskrieg in der Ukraine.
In Jerusalem sind am Nachmittag Teile einer iranischen Rakete eingeschlagen, nahe der historischen Altstadt an einem Weg zur jüdischen Klagemauer und zum Tempelberg. Israel hatte zuvor in Teheran einen Sprecher der Revolutionsgarden getötet. Iran bombardierte eine Ölraffinerie in Kuwait. Eine der Anlagen wurde stillgelegt. Die gegenseitigen Angriffe überschatteten hohe Feiertage in der Region. Muslime feiern, wie hier im saudi-arabischen Mekka, das Ende des Fastenmonats Ramadan. Im Iran kommt noch das persische Neujahrsfest hinzu. Das Regime genehmigte Dreharbeiten auf Märkten in Teheran. Beide Feste werden auch in Deutschland gefeiert, ebenfalls überschattet vom Krieg. Hier leben mehr als 5 Millionen Muslime.
7 Dinge, 7 Speisen, die mit dem Buchstaben S beginnen, kommen auf die Festtafel. So ist es Brauch am persischen Neujahrsfest Nuruz. Das heute zu feiern, fällt Exil-Iranerinnen wie Sahar Mimar aus Heidelberg nicht leicht.
Wir spüren einfach alle Iraner, glaube ich, momentan viele Gefühle gleichzeitig. Angst, Hoffnung, Verlust und Trauer.
Anrufe bei der Verwandtschaft in Teheran dringen seit Wochen nicht durch. Auch diesmal nicht. Mit den Liebsten in Sicherheit beisammen sein, keine Selbstverständlichkeit, macht sich auch die muslimische Familie Zehran aus Stuttgart heute bewusst. Zum Zuckerfest nach dem Fastenmonat Ramadan steht Dankbarkeit im Mittelpunkt.
Wir leben in einem demokratisch-freiheitlichen Rahmen. Wir haben keine finanziellen Nöte. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, ob wir morgen Strom haben, Wasser haben, Essen haben.
Geschenke packen, während im Nahen Osten die Bomben einschlagen. Für die iranische Familie Memar ist Feiern heute auch ein Zeichen der Solidarität mit der unterdrückten Bevölkerung im Iran.
Wir feiern dieses Jahr anders. Dieses Jahr stehen wir hinter ihre Rücken und sagen, wir sind für euch da, wir sind eure Stimme, wenn ihr keine Stimme habt.
Nowruz, das steht auch für Neuanfang, für Licht nach Dunkelheit. Auf diese Hoffnung wollen sie heute anstoßen, auch wenn es ihnen schwerfällt.
Der Bundestag hat über Bluttests debattiert, mit denen Schwangere untersuchen können, ob ihr Kind genetische Abweichungen wie Trisomie hat. Diese Tests werden in bestimmten Risikofällen von den Krankenkassen bezahlt, inzwischen aber wesentlich öfter gemacht. Deshalb befürchtet eine fraktionsübergreifende Gruppe von mehr als 100 Abgeordneten, Schwangere könnten sich unter Druck gesetzt fühlen, sich gegen ein Kind mit Trisomie zu entscheiden. Nun sollen die Ausschüsse darüber beraten, ob die Testpraxis genauer überwacht wird. Bei Union und SPD richten sich am Sonntag viele bange Blicke auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die Koalitionspartner im Bund stehen unter Erfolgsdruck. Denn beide waren bei der Wahl vor knapp 2 Wochen in Baden-Württemberg hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Doch in Rheinland-Pfalz kann nur einer von ihnen sein Wahlziel erreichen und den Ministerpräsidenten stellen. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Unterstützung vom Bundeskanzler für Gordon Schnieder beim CDU-Wahlkampfabschluss im pfälzischen Bad Dürkheim. Der Spitzenkandidat will schaffen, was seit mehr als 3 Jahrzehnten keiner geschafft hat, die SPD aus der Staatskanzlei drängen.
Also es hat für mich auch zum ersten Mal wirklich Landespolitik gezogen, nämlich Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, innere Sicherheit. Das waren die Punkte, wo ich auch immer wieder darauf angesprochen worden bin, auch die Themen, wo wir den Finger in die Wunde gelegt haben.
Der in Umfragen deutliche Vorsprung der CDU ist allerdings geschrumpft. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD. Spitzenkandidat und Ministerpräsident Alexander Schweizer holt sich Unterstützung von seinen Vorgängern im Amt. Beim Wahlkampfabschluss in Landau gibt er sich siegessicher.
Ich habe vor zu gewinnen, weil die Menschen am Ende Menschen wählen. Sie wollen wissen, wer führt in die Regierung, wer sitzt am Lenkrad. Und da habe ich immer klar und deutlich gemacht, ich möchte mit meiner Erfahrung als Ministerpräsident das Land gerne weiterführen.
Noch regieren in Mainz die Grünen mit. Doch für eine Fortsetzung der Ampelkoalition wird es wohl nicht reichen. Besonders bitter könnte es für die FDP werden. Die noch Regierungspartei ist nach Umfragen nicht weiter im Landtag vertreten. Drittstärkste Kraft wird voraussichtlich erstmals die AfD.
Die Bürger treibt nach wie vor die Migrationspolitik um. Die ungesteuerte Zuwanderung, die Abschiebungsverweigerung, die Folgen für die Finanzen, für öffentliche Sicherheit, Bildungswesen, Gesundheitswesen.
Unsicher ist, ob die Freien Wähler und die Linke in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen.
In Hannover ist ein Staatsanwalt verurteilt worden, der mit einer Drogenbande zusammengearbeitet hatte. Er muss für 8 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Der 40-Jährige hatte im Prozess gestanden, Ermittlungsergebnisse verraten und vor einer Razzia gewarnt zu haben. Dafür bekam er jedes Mal 5.000 Euro. Im Gegenzug für sein Geständnis wurde ein Teil der Anklagepunkte fallen gelassen. Deutsche und internationale Ermittler haben im Darknet ein groß angelegtes Betrugsnetzwerk mit kinderpornografischen Inhalten stillgelegt. Mehr als 370.000 Seiten wurden abgeschaltet. Die meisten Server standen in Deutschland. Gefahndet wird nach einem 35 Jahre alten Chinesen, dem mutmaßlichen Seitenbetreiber. Bayerns Justizminister Eisenreich sagte heute, etwa 440 Nutzer seien bereits identifiziert. Er betonte, hinter jedem Bild und jedem Video stehe das unfassbare Leid eines Kindes. Er war ein großer Hau drauf, Chuck Norris. Auf der Leinwand und im Fernsehen gab der US-Schauspieler oft den Actionhelden. Und beim Kampfsport wurde er 6-mal Karate-Weltmeister. Jetzt ist Norris im Alter von 86 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Bekannt wurde er durch die Serie Walker, Texas Ranger und Filme wie Missing in Action und Delta Force. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 21. März.
Dem Norden und Westen beschert hoher Luftdruck recht freundliches Wetter. Im Osten und Südosten ist es unter Tiefdruckeinfluss wechselhafter. Und dort gibt's heute Nacht ein paar Schauer, während es im Westen und Südwesten oft klar ist. Von Norden breiten sich Nebel- oder Hochnebelfelder aus, die sich in Küstennähe morgen wieder länger halten können, sonst im Norden und Westen freundlich. Vom Südosten bis in die Mitte gibt's neben Sonne teilweise dichtere Wolken, die Regen im höheren Bergland auch Schneeschauer bringen. Heute Nacht oft Werte nahe dem Gefrierpunkt oder leichter Frost, im Südwesten dagegen stellenweise bis 6 Grad. An der See und im südöstlichen Bergland morgen nur einstellige Werte, sonst 10 bis 16 Grad. Sonntag im Süden noch teilweise dichtere Wolken, aber sonst wieder viel Sonnenschein. Ähnlich beginnt auch die neue Woche und mit der Temperatur geht's wieder etwas nach oben.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Jesse Wellmar geht es um das Erstellen sogenannter Deepfakes. Fragen an Colleen Fernandes, die ihren Ex-Mann angezeigt hat, und an Bundesjustizministerin Hubig, warum das in Deutschland nicht längst unter Strafe steht. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Ja.